Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe der Sendereihe
Geborgte Zukunft
im Jahr 2021. Das Thema der heutigen Sendung ist die Zukunft der entwicklungspolitischen Bildung. Dazu habe ich mir zwei kompetente Gesprächspartner gesucht, nämlich Andreas Rosen von der Stiftung Südbrücken aus Berlin und Tim Strähns vom Eine-Welt-Netzwerk Thüringen, dem EWNT, mit Sitz in Jena. Wir sprechen über entwicklungspolitische Bildungs- und Informationsarbeit und deren Beitrag zur Erreichung der Agenda 2030 und der SDGs, was diese Bildungsarbeit ausmacht und wie sie in das formale Lernen, vor allem in der Schule, eingebettet ist bzw. was getan werden muss, damit das gelingt. Natürlich betrachten wir, kurz nachdem eine neue Bundesregierung mit neuen Ministerinnen und Ministern die Amtsgeschäfte übernommen hat, auch die Frage, was Akteure der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit von der neuen Regierung und Ministerin Svenja Schulze im BMZ, also dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, erwarten. Des Weiteren werden wir auf die konkrete Arbeit der Stiftung und des EWNT eingehen, welche Angebote sie machen, welche Zielgruppen sie ansprechen und wie die Angebote genutzt werden können. Mein Name ist Uwe und ich wünsche uns eine spannende Sendung. Bevor es inhaltlich losgeht, hören wir erstmal noch Musik und zwar Bohemian Hideaway mit Brave Soul featuring Juliet Lyons.
Be scared of me.
Verbunden bin ich jetzt mit Andreas Rosen von der Stiftung Nord-Südbrücken und Tim Strähns vom Eine-Welt-Netzwerk Thüringen. Schönen guten Tag und hallo.
Hallo.
Hallo nach Erfurt.
Zur Einleitung, sag doch mal kurz, was ist denn die Stiftung Nord-Südbrücken? Was macht ihr, Andreas?
Okay, die Stiftung Nord-Südbrücken ist eine Förderstiftung. Das heißt, wir fördern entwicklungspolitische Projekte, in Ostdeutschland und Berlin, also regional. Das hat was mit der Geschichte der Stiftung zu tun, die 1994 durch den Entwicklungspolitischen Runden Tisch gegründet wurde als eine Solidaritätsstiftung. Und wir machen im Prinzip zwei Dinge. Wir fördern sogenannte EZ-Projekte, also Projekte der Entwicklungszusammenarbeit, solidarische Projekte in Afrika, Asien, Lateinamerika, Armutsbekämpfung, Menschenrechte, Frauenrechte, Ökologie sind hier so Stichworte. Und zum anderen, ebenso wichtig, fördern wir die sogenannte entwicklungspolitische Bildung und Informationsarbeit, um die es ja auch heute geht. Das heißt, im Prinzip das Verständnis für die Probleme in der einen gemeinsamen Welt, den Zielgruppen in Deutschland näher zu bringen. Und das machen wir, die wunderbare Arbeit machen die Projekte, die unter anderem eben auch beim EWNT Mitglied sind in Thüringen. Und wir fördern und qualifizieren diese Projekte und Anträge durch Beratung und Begleitung.
Vielen Dank. Und Tim, was sind die Aufgaben des Eine-Welt-Netzwerks in Thüringen?
Ja, also das Eine-Welt-Netzwerk Thüringen ist eines von 16 entwicklungspolitischen Landesnetzwerken. Also so wie uns gibt es noch 15 weitere Schwesterlandesnetzwerke in ganz Deutschland. Und wir vom EWNT sind ein Zusammenschluss von Vereinen, Gruppen und Initiativen in Thüringen, die sich eben mit vielfältigen Themen der Entwicklungspolitik auseinandersetzen, der Eine-Welt-Arbeit. Und da ist es unsere Aufgabe, eben dieses Netzwerk lebendig zu halten, Akteure miteinander zu vernetzen, sie zu beraten, zum Beispiel zu Anträgen und Fördermitteln, Akquise unter anderem eben auch bei der Stiftung Nord-Südbrücken oder dem BMZ. Und was uns so ein bisschen auszeichnet hier in Thüringen, das ist bei anderen Landesnetzwerken etwas anders, dass wir auch sehr stark in der entwicklungspolitischen Bildungs- und Informationsarbeit selber auch tätig sind. Eben mit unserer Geschäftsstelle haben wir auch drei Bildungsprogramme. In anderen Bundesländern ist das historisch ein bisschen anders gewachsen. Und ja, da machen wir eben sehr viele Veranstaltungen in Schulen, Kindergärten und auch Hochschulen, anderen außerschulischen Lernorten.
Ja, nun ist das Stichwort entwicklungspolitische Bildungs- und Informationsarbeit schon mehrfach gefallen. Und oben drüber steht eben immer das BMZ, also das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und die haben ja auch ein Konzept für die entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit. Das haben sie jetzt vor kurzem angepasst und veröffentlicht. Und ja, vielleicht erst mal vorher noch zur Erklärung, was ist denn entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit?
Es gibt jetzt nicht so eine ganz eindeutige, allumfassende, allgemeingültige Definition davon. Also für uns beim EWNT verstehen wir unter entwicklungspolitischer Bildungs- und Informationsarbeit, dass es um das Verstehen und Erkennen von globalen, weltweiten Zusammenhängen und Abhängigkeiten geht, dass man die eben auch in die eigene Lebenswelt auch einordnen kann und dass sich diejenigen, die als Zielgruppe, egal ob als Kinder, Jugendliche, Schülerinnen, Lehrerinnen, wer auch immer, einer Bildungsveranstaltung teilnimmt, sich eben auch in dieser einen Welt, in der wir leben, verorten kann und auch ein Verständnis dafür bekommt, was es heißt, eben auch so eine Weltbürgerschaft auch zu haben und dann eben daraus resultierend auch Handlungsmöglichkeiten zu kennen, wie man sich eben als verantwortliche WeltbürgerInnen in dieser einen Welt auch verantwortungsvoll handeln kann. Darum geht es für uns bei entwicklungspolitischer Bildungsarbeit.
Vielleicht darf ich dann noch ergänzen zu dem, was Tim gesagt hat. Ich glaube, sagen wir mal, ein Kennzeichen der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit ist eben, es ist keine Öffentlichkeitsarbeit und keine Spendenwerbung. Also das heißt, sagen wir mal, die Appelle und die Zielrichtung ist nicht, jemanden rüberzuholen, zu gewinnen, zu, sagen wir mal, beeindrucken, sondern die Bildungsarbeit hat im Gegenteil sozusagen das Gebot, nicht zu überwältigen. Ja, das heißt, die Bildungsarbeit liefert Informationen, liefert verschiedene Perspektiven auf diesen Gegenstand. In dem Fall, sagen wir mal, ob das Klimagerechtigkeit ist oder der faire Handel, und sendet nicht sozusagen beständig in eine Richtung, sondern es soll auch, also natürlich auch verschiedene Perspektiven abbilden. Verschiedene Stimmen sollen zu Wort kommen, Und dann ist es an den Zielgruppen meist, also den Schülerinnen und Schülern, sich darüber eine Meinung zu bilden und in der Gruppe zu diskutieren.
Jetzt hat Tim schon eine vielleicht kontroverse Meinung dazu.
Nein, 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 gar nicht. Aber nochmal anknüpfend auch an dem, was Andreas gerade gesagt hat. Also Perspektivenwechsel ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil. Und was entwicklungspolitische Bildung und Information auch nicht ist, ist einfach nur so eine ja, exotische zur Schaustellung von sogenannten Entwicklungsländern. Also so leben die Kinder in Afrika. Also na, das ist nach unserem Verständnis keine entwicklungspolitische Bildungsarbeit, nur weil es sich um sogenannte Entwicklungsländer handelt. Das wollte ich noch in Ergänzung zu Andreas sagen.
Naja, genau. Über den Entwicklungsbegriff an sich, da lässt sich ja auch streiten und diskutieren. Mich würde aber interessieren, weil ja doch sowas wie die Agenda 2030 und die globalen nachhaltigen Entwicklungsziele ja doch eine gewisse Agenda verfolgen. Inwieweit ordnet sich da denn die entwicklungspolitische Bildungsarbeit ein? Welchen Beitrag leisten die da? Kommen wir denn damit zu einem neutralen oder auf jeden Fall nicht zielgerichteter Bildung dann dahin zu den Zielen der Agenda 2030?
Also ich glaube, erstens gibt es keine neutrale Bildung, weil wir sozusagen immer auch unsere eigenen Bedürfnisse und Ziele da vielleicht auch unterschwellig oder wie auch immer einbringen. Also und ich glaube, Bildung kann auch tatsächlich nicht neutral sein. Wichtig ist, dass man sie auch kennzeichnet. Also dass man klar macht, wo man steht, wer man ist. Ein Lehrer hat natürlich eine andere Neutralitätssorgfältigkeit gegenüber jemandem, der von einem Verein ist, von einer NGO, die natürlich mehr Leidenschaft, Engagement und auch ihre Ziele hineinlegend da reinbringen kann, das aber auch kenntlich macht. Jetzt zu der Frage der Bedeutung der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit oder Bildungsarbeit im Rahmen der Agenda 2030 und der SDG. Ich glaube, sie ist gewaltig, weil es ja um nicht weniger darum geht, klarzumachen, hier gibt es einen Rahmen, einen Plan, einen Bauplan zum Überleben des Planeten, auf den sich alle Staaten dieser Erde verständigt haben. Ja? Und der kann und wird nur funktionieren. Und das ist auch das Neue daran, dass nicht immer auf, wie Tim das eben auch schon gesagt hat, dass nicht immer nur mit dem Finger auf die sogenannten Entwicklungsländer, wir sagen ja globaler Süden, gezeigt wird, sondern dass sich auch die Gesellschaften im globalen Norden ändern müssen. Also ich glaube, das offenkundigste, sagen wir mal Beispiel, ist die Verantwortlichkeit für den Klimawandel. 80% des Klimawandels wird im globalen Norden verursacht, ja. Aber über 80% der Schäden unmittelbar und Auswirkungen des Klimawandels finden im Süden statt. Ja. Das heißt, da gibt es eine gemeinsame weltweite Verantwortung. Und deswegen dieser Rahmen, den mit den 17 Zielen und den 169 Unterzielen und die Inlandsarbeit und entwicklungspolitische Bildungsarbeit hat nun die Aufgabe, den Zielgruppen in der Schule, außerhalb der Schule, in den Kirchgemeinden, an den Berufsschulen und sonst wo klarzumachen, dass wir damit was zu tun haben. Ja, wir müssen unser Verhalten verändern. Wir müssen Wirtschaft und Politik dazu bringen, was ein Kollege von uns letztens, finde ich, sehr beeindruckend gesagt hat. Es geht um nicht weniger als darum, dass das nachhaltige Handeln das normale Handeln ist und jede Handlung, die nicht an Nachhaltigkeit orientiert ist, unnormal und die muss sich rechtfertigen. Ja? Und da hat meines Erachtens die Bildungsarbeit eine gigantische Rolle zu spielen.
Und das Besondere ist natürlich auch nochmal, dass es ja auch ein Nachhaltigkeitsziel selber zur Bildung gibt. Mit dem Unterziel 4.7 ist ja dann auch nochmal ein Unterziel gibt, was sich eben speziell auch nochmal auf Bildung für nachhaltige Entwicklung bezieht und eben aber auch diese Weltbürgerschaft. Also so diese beiden Aspekte auch hier nochmal verbindet, dass man eben all das, was Andreas gesagt hat, auch eben die, was eben sicherstellen soll, dass wirklich auch alle die Befähigung haben, im Sinne dieser globalen Agenda 2030 auch handeln zu können.
Das heißt, da höre ich jetzt schon raus, dass eigentlich dann am Ende die Handlungsfähigkeit das Entscheidende ist, worauf es ankommt aus eurer Sicht. Weil Informationsarbeit, das könnte ja auch einfach so ein bisschen Wissensvermittlung sein und dann guckt man nochmal ein bisschen kritisch darauf, was denn wer wie macht. Aber ich habe jetzt gehört, dass sozusagen die Handlungsfähigkeit das Entscheidende dabei ist. Ist das richtig?
Ja, am Ende schon, würde ich sagen. Aber also man kann das nicht so trennen. Also es gibt ja diesen klassischen Kompetenzbereich Erkennen, Bewerten, Handeln und die kann man aus meiner Sicht auch nicht voneinander losgelöst betrachten. Die haben immer miteinander zu tun. Das eine ist nicht ohne das andere möglich. Und ich möchte auch immer davor warnen, oder ich warne auch häufig davor, dass man dieses Handeln auch wirklich immer so auf so dieses Individualhandeln so einengt. So funktioniert Bildung nicht und so sollte vor allem auch nicht entwicklungspolitische Bildungsarbeit funktionieren. Das wäre so dieses klassische Beispiel, man geht in eine Schule, dann erzählt man den Kindern etwas beispielsweise zum fairen Handel und dann vertraut man darauf, dass jetzt die Grundschülerinnen und Schüler am Ende nur noch fair gehandelte Produkte kaufen. Das ist gar nicht ihre Wirkungsmacht, die sie innehaben. Und damit würde man auch diese Kinder auch total überfordern. Ja? Das können sie gar nicht. Sie haben gar nicht diese Handlungsmöglichkeit. Aber es geht natürlich auch grundsätzlich darum, überhaupt erstmal Möglichkeiten aufzuzeigen und dass man sich wirklich auch mit diesen Handlungsmöglichkeiten auseinandersetzt und sie dann eben, wo es möglich ist, auch abrufen kann und auch, finde ich, immer ganz, ganz wichtig ist, auch auf eine gesellschaftliche Ebene auch zu bringen. Also ne, es ist nicht nur immer das Individuum, das handelt, sondern wir brauchen auch ein politisch-gesellschaftliches Handeln. Und da kann natürlich erstmal als Individuum kann man da vielleicht gar nicht so viel machen, aber überhaupt erstmal zu zeigen, wo müsste man denn was ändern? Also wo sollten wir, wie Andreas das vorhin gesagt hat, als globaler Norden da unserer Verantwortung auch gerecht werden, diese Dinge aufzuzeigen. Und das kann man natürlich dann nicht von Einstellungsänderungen und auch mit Wissensvermittlung lässt sich das ja nicht trennen. So ein eindimensionales, wir sagen dir, wie es geht und dann handle verantwortlich, das ist nicht die Realität von entwicklungspolitischer Bildungsarbeit.
Ich würde bei allem mitgehen, was Tim gesagt hat. Mich erinnert das auch so ein bisschen an so Auseinandersetzungen, die es auch innerhalb der entwicklungspolitischen zivilgesellschaftlichen Szene so gab und gibt. Da gibt es halt die Leute, die aus der Bildung kommen und die im Prinzip immer gesagt haben, also auf die Handlung haben wir keinen Einfluss und da heben wir die Finger und es geht um Bildung und wir stellen bereit und sorgen für die Qualität unserer Bildungsangebote, aber was dann passiert, dafür können wir keine Verantwortung übernehmen. Was ja, sagen wir mal, auch wenn man Wirkungsmodelle zugrunde legt, vielleicht nicht so verkehrt ist. Aber natürlich ist es wünschenswert, dass am Ende nicht, sagen wir mal, Informationen angehäuft, reflektiert, im Kopf hin und her bewegt werden, sondern dass da tatsächlich, was man heutzutage ja transformative Handlung und Bildung nennt, rauskommt, dass sich sozusagen was bewegt. Und ich glaube, der politische Rahmen, der gesellschaftliche Rahmen, auch wenn man sich den Zuspruch von Fridays for Futures und anderen Bewegungen so anguckt, allenthalben ist ja eigentlich klar, hey Leute, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja? Und diese ewige Rhetorik von, ja, wir machen was und diese kleinen Schritte, was ja jetzt im Zuge der Klimaveranstaltung in Glasgow auch wieder klar geworden ist, die Schritte sind zu langsam. Das Tempo ist zu langsam, die Umsetzungsgeschwindigkeit ist zu langsam angesichts der Dimension des Problems. Ja, und in dem Sinne brauchen wir Handlungen, aber es ist genau wie Tim sagt, die individuellen Handlungen sind schön und richtig und gut, ja, aber zuallererst müssen Wirtschaft und Politik handeln, ja, und Politik muss ähnlich wie zu Beginn der Corona-Krise wieder in die Lage kommen, sich nicht von der Wirtschaft treiben zu lassen, sondern der Wirtschaft hier und da einfach auch klare Regeln zu geben, Regeln für eine faire Weltwirtschaft, ja, und gerechte Weltwirtschaft, Regeln für die klare Erreichung der Pariser Klimaziele, ja. Und das ist der eigentlich entscheidende Kontext von Handeln, ja, politisches Handeln, wirtschaftlich oder Aufforderung an die Wirtschaft, die Dinge und die Zielmarken umzusetzen.
Ihr hört immer noch ein Gespräch mit Tim Stränz vom Eine Weltnetzwerk Thüringen und Andreas Rosen von der Stiftung Nord-Südbrücken. Weiter geht es mit der Frage, wie entwicklungspolitische Bildung in das Schulsystem eingebettet ist.
Nun habt ihr schon die Schule oder Schülerinnen und Schüler häufig als Zielgruppe genannt. Nun ist die Institution Schule ja mit ganz vielen Sachen aufgeladen. würde ich mal sagen. Inwieweit sind da entwicklungspolitische oder sind denn da entwicklungspolitische Inhalte eigentlich bisher Bestandteil und in Lehrplänen oder sowas schon vielleicht vorhanden oder vielleicht auch nicht? Wie sieht es da aus, Tim?
Ich würde es mal für Thüringen jetzt versuchen, die Frage zu beantworten. Kommt immer ein bisschen darauf an, wen man fragt, ja, wie das so häufig ist. Aber natürlich finden sich entwicklungspolitische Inhalte oder Globalisierungsbezüge finden sich auch in den Thüringer Rahmenlehrplänen. Die sind da schon da. Aber die werden eben mehr im Sinne einer klassischen Wissensvermittlung dort auch aufgeführt. Bloß weil ich multinationale Konzerne benennen kann, vielleicht auch noch weiß, wie die funktionieren, fehlt aber genau das, was eben das Besondere an diesen Konzepten von globalem Lernen, Bildung für nachhaltige Entwicklung ist. Wir haben noch nicht diese Selbstreflexion. Die kriegen wir vielleicht da noch hin, aber schon das Handeln wird dann eigentlich im klassischen Schulunterricht, so wie wir ihn kennen, eigentlich findet das dann eigentlich schon nicht mehr statt, diese Auseinandersetzung mit den Handlungsoptionen. Deswegen sage ich so ein bisschen, ist halt die Frage, wen man fragt. Ne? Also wir haben Bildung für nachhaltige Entwicklung. Hier in Thüringen gibt es einen Bildungsplan bis 18. Da wird auch Bildung für nachhaltige Entwicklung genannt. Wir haben sogar, wie du ja auch weißt, Uwe, einen Thüringer Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung. Aber in der Schule, in der Praxis findet es sich eigentlich so gut wie gar nicht. Und wenn also mit Bildung für nachhaltige Entwicklung und globalem Lernen als pädagogisches Konzept in Schulen gearbeitet wird, dann findet das eben in der Regel mit außerschulischen Bildungsakteuren statt, die dann eben in die Schule kommen, die dort bestimmte Inhalte im Rahmen von Projekttagen oder Projektwochen setzen. Wir haben auch viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die das dann auch versuchen, auch im Unterricht weiter zu behandeln und dann auch selber die Brücke schlagen, wie sie das mit eben bestimmten Jahresthemen oder Themen der Rahmenlehrpläne verbinden können. Aber es ist sozusagen so eigentlich bisher leider trotz einem bundesweiten Referenzrahmen, nämlich den Orientierungsrahmen für den Lernbereich globale Entwicklung, zu dem sich auch mal Thüringen verpflichtet hat, trotz eines jetzt abgeschlossenen Weltaktionsprogramms BNE und einem neuen Nachfolgeprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung der UNESCO, ist das hier trotzdem so in diesem formalen Bildungsbereich in Thüringen leider noch nicht so richtig angekommen, wie wir uns das eigentlich schon lange gewünscht haben und auch immer wieder versuchen, die Landespolitik darauf aufmerksam zu machen.
Und was müsste sich da aus deiner Sicht tun, damit das verbessert wird?
Naja, also konkret müsste man erstmal das umsetzen, was man an vielerlei Stellen immer wieder auch in Thüringen auf politischer Ebene gefordert hat. Also der Landtag hat sich in vielen Stellen immer wieder auch mit diesem Thema BNE und Agenda 2030 auseinandergesetzt. Wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie in Thüringen, die das Thema behandelt. Wir haben entwicklungspolitische Leitlinien, wo auch nochmal festgestellt wird, dass eben globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung wichtige zukunftsweisende Konzepte einer transformativen Bildung sind, etc. Man müsste es tatsächlich mal konkret machen. Also man müsste aus meiner Sicht gucken, wie wir dieses Kompetenzrahmenwerk, diesen Bildungsplan bis 18, findet man ganz viele Anknüpfungspunkte. Man müsste das aber eben konform zu den 17 Nachhaltigkeitszielen und auch jetzt zu diesen neuen Handlungsfeldern der Bildung für nachhaltige Entwicklung gucken, wie kriegen wir das mit auch Kompetenzen, die der Bildung für nachhaltige Entwicklung entsprechen, auch verknüpft mit den Rahmenlehrplänen. Und dann müsste man das einfach mal ganz praktisch machen. Also auch eben entsprechende Weiterbildungsangebote für Lehrerinnen und Lehrer schaffen. Man muss in die Lehrerinnen-Ausbildung gehen, dass die von Anfang an, von Beginn ihrer Ausbildung wirklich diese Konzepte verinnerlicht haben und auch wissen, wie sie das im Unterricht anwenden können. Und dass es eben nicht nur einfach eine reine Wissensvermittlung ist, à la, so Kinder, heute lernen wir mal was über Afrika ist. Das ist nicht der Punkt, darum soll es nicht gehen. Und wir als Zivilgesellschaft im Allgemeinen, nicht nur das EWNT, unsere Mitglieder, auch Partner, sind da immer bereit zu unterstützen, aber es muss da halt auch eine Bereitschaft, auch insbesondere im Bildungsministerium, einfach da sein.
Genau, an dem Punkt, was kann denn die Zivilgesellschaft tun oder was tut sie bereit? Die Frage an euch, vielleicht Andreas, was hat denn die Stiftung Nord-Südbrücken für Angebote eben für Kinder, Jugendliche oder andere Interessensgruppen und Zielgruppen im Bereich entwicklungspolitische Bildung? Macht ihr da selber Angebote oder wie sieht das aus?
Also wir haben ein schnödes Angebot und das ist der schnöde Mammon, das ist das Geld. Ja. Und Gott sei Dank gibt es eben Vereine, die Tim ja eben auch schon angerissen hat, also In Thüringen, aber auch außerhalb von Thüringen, gibt es halt Vereine, die sich darauf spezialisiert haben, Angebote des globalen Lernens in die Schule, in die Jugendheime, in die Kirchgemeinden, in migrantische Zentren oder sonst wo hinzubringen. Und das sind die Expertinnen. Und wir sind nur in der Lage, sagen wir mal, über die Finanzierung solcher Projekte, nachdem wir die inhaltlich und formal geprüft haben, dann einen kleinen Beitrag zu leisten dazu. Ich wollte aber vielleicht auch noch mal auf deine vorhergehende Frage eingehen, weil ich glaube, das ist alles richtig. Das braucht eben diesen Rahmen und den hat Tim ja auch schon ausführlich dargestellt, diesen Orientierungsrahmen globales Lernen, also wo dann auch für die einzelnen Fächer aufgelistet ist, welche Bezüge auch in welchen Altersstufen man bringen kann. Aber ich glaube, wir brauchen sowohl auf der Seite der Schule als auch auf der Seite der Zivilgesellschaft schon auch nochmal eine gewisse Spontanität und Flexibilität auf historische oder auf aktuelle Dinge einzugehen und darüber Schülerinnen entwicklungspolitische und globale Fragestellungen zu vermitteln. Also am Beispiel meiner eigenen Tochter, die war völlig fasziniert und überwältigt von dieser Black Lives Matters Bewegung und diesem Niederreißen von Denkmälern, über die man jetzt ja auch nochmal im Einzelnen diskutieren muss, ob das gerechtfertigt ist, wer das war, wofür der oder die steht, die Person. Aber offensichtlich war das ein Thema, was sie über die Nachrichten so fasziniert und interessiert hat, wo ich so gedacht habe, ja, das sind so Eintrittspunkte und so Situationen, wo entwicklungspolitische Bildungsarbeit dann auch sagen muss, Moment mal, wir gucken uns das jetzt an. Was ist denn das? Was ist denn Kolonialismus? Was von Kolonialismus ist auch noch heute Bestandteil von Strukturen, Denkmälern, von Denken etc. pp. Inwieweit beeinflusst uns das, auch ein Punkt, den Tim ja eben schon mal kritisch angemerkt hat, von pauschalen Bildern von Afrika, wo oft von Afrika als einem Land gesprochen wird, als gäbe es nicht über 50 unterschiedliche Staaten und unterschiedliche Regionen und auch unterschiedliche Systeme. Ja? Und das ist was, was mir fehlt. Also an dem Beispiel ist mir das auch klar geworden. Da müssen eigentlich solche geschichtlichen, solche gesellschaftspolitischen Ereignisse auch von der entwicklungspolitischen Bildung aufgenommen und gerahmt werden. Weil allzu oft ist es auch zu akademisch, zu verdinglich, zu abstrakt, die Ansätze. Ja? Gott sei Dank sind wir ja nicht mehr in der Situation, wo Leute in die Schulen gehen und anderthalb Stunden die Schülerinnen über Indien föhnen, ja, frontal. Und das galt dann als entwicklungspolitische Bildung. Ja? Und die Kinder eigentlich gar nicht wussten, warum erzählt der Onkel uns das? Ja? Also neben den systematischen Zugängen im Rahmen des Orientierungsrahmens für globales Lernen, finde ich, braucht es auch ein situatives Gespür und ein Aufnehmen von aktuellen Ereignissen, die dann entwicklungspolitisch kontextualisiert werden.
Da stimme ich dir total zu. Da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich will trotzdem ein kleines Aber noch dahinter setzen. Was wir dafür dann aber brauchen, ist natürlich auch wiederum eine Ressource, und sei sie nur erstmal in Form von Zeit, wo auch Zivilgesellschaft auch die Möglichkeit hat, das dann auch in qualitativ gute Bildungsangebote auch umzuarbeiten. Ne? Also mal ein Thema aufzugreifen, ist ja das eine, das dann wirklich auch didaktisch, methodisch gut umzusetzen, ist halt nochmal das andere. Und da haben wir halt so ein bisschen das Problem, was wir in der Struktur haben. Dafür haben wir einfach mal auch deutschlandweit betrachtet, zu wenig professionelle Strukturen, die das wirklich auch leisten können. Wir können sozusagen auch als Landesnetzwerk auch andere Vereine, ne, das sind nicht nur wir, wir können sozusagen solche Impulse auch aufgreifen. Wir haben das aktuell gemacht, zum Beispiel durch Corona. Wir haben den Global Corona Block gemacht, das war kein Selbstzweck, sondern das war auch dafür gedacht, auf ein aktuelles Ereignis zu reagieren, Bildungsmaterialien auch dafür zu erarbeiten. Aber das hat viel, 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 viel Zeit gekostet. Das war ein enormer Aufwand. Und da auch dann Bildungsreferentinnen entsprechend zu schulen, die mitzunehmen, dass sie das dann auch wiederum eben im Unterricht umsetzen können, die das eben aber nur freiberuflich und nebenbei machen, ist halt auch nochmal eine ganz große Hürde. Ich stimme dir inhaltlich total zu, da brauchen wir mehr davon. Ich habe auch manchmal den Eindruck, manche Bildnerinnen und Bildner machen sich es auch ein bisschen bequem, wenn sie so mal so ein Thema gefunden haben. Aber das ist nicht ohne, also wenn man wirklich eine gute, qualitativ hochwertige Bildung anbieten möchte, das kostet Zeit. Und da bin ich jetzt mal, gleich, wo wir später nochmal drauf kommen, auch nochmal zum Geldgeber. Da brauchen wir tatsächlich eine höhere Förderung, weil das ist mit Honorarsätzen, die da teilweise gezahlt werden, wenn man langfristig qualitativ gute Bildung haben will, schwierig zu realisieren. Also da braucht es mehr. Und auch vor allem diese ganze Komplexe jetzt auch in diesem neuen BNE-Referenzrahmen der UNESCO gefordert wird, diese komplexe Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung, das macht sich auch nicht von alleine. Also wir reden ja dort mit Expertinnen und Experten und denen können wir ja nicht einfach sagen, ja, greif mal dein Beispiel auf, ne? Wir erzählen euch jetzt mal ein bisschen was, wie Black Lives Matter in den USA läuft, sondern dann wollen wir denen ja auch Methoden mit auf den Weg geben, wie sie das eben im Unterricht auch selbstständig vielleicht auch behandeln können. Und ne, also wie gesagt, inhaltlich totale Zustimmung, brauchen wir mehr, aber da haben wir einfach im Moment leider noch nicht so die Struktur, die das wirklich so tiefgehend leisten kann. Anytime you want me back, and anytime you want my heart attack at you, if you want me to. So if that color speaks to you again, and well back linen can pretend, find out she smokes every day and night. When the horizon strikes the sky, leave a message, just a reply. Step by step, the door locks. Show and hide the map when it works. Future talk knocks. 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 Travel around, stress fighters.
geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen.
Stark und ich kriege
alles frei. In der letzten Runde mit Andreas Rosen von der Stiftung Nord-Südbrücken und Tim Strähns vom Eine-Welt-Netzwerk Thüringen geht es um die Rahmenbedingungen für entwicklungspolitische Bildung und Wünsche und Forderungen an die neue Bundesregierung bzw. das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das ist ein gutes Stichwort. Also es ist ja auch eine Frage der Rahmenbedingungen, ne? Und jetzt haben wir ja gerade eine neue Regierung und es gibt irgendwie eine neue Ministerin, die in dem BMZ, was ja eben hauptsächlich die entwicklungspolitische Inlandsarbeit unterstützt und fördert. Ja, was sind denn eure Forderungen und Erwartungen an eine neue Regierung? Wohin soll sich das aus eurer Sicht weiterentwickeln?
Also Svenja Schulze ist ja keine Unbekannte. Sie kommt ja von einem anderen Ministerium, vom Umweltministerium. Und ich hatte heute Morgen die Gelegenheit, sie quasi digital kennenzulernen, weil sie hat nämlich ein kurzes Grußwort zu der jährlichen Mitgliederversammlung von FENRO. FENRO ist der Bundesverband der entwicklungspolitischen Organisationen, also der großen quasi, wo unter anderem der Dachverband von Tim, also die Arbeitsgemeinschaft der Landesnetzwerke auch Mitglied ist, die Stiftung Nord-Südbrücken auch und eben 143 weitere Mitglieder. Und da hat Svenja Schulze gesprochen und ich muss sagen, also für 150 Stunden im Amt, wie sie selbst sagte, hat mich das eigentlich schon vorsichtig positiv gestimmt. Sie kommt aus dem Umweltamt bzw. aus dem Umweltministerium. Nachhaltigkeit ist eigentlich in beiden Ministerien verankert. Was ich glaube, was wir tatsächlich jetzt brauchen, ist eine vorne und hinten und rückwärts und vorwärts und unten und oben auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Politik, konsequent, ja, im Kleinen wie im Großen. Und dazu kann natürlich die entwicklungspolitische Bildungs- und Informationsarbeit einen großen Beitrag leisten. So. Das ist die Forderung, dass sie jetzt auch in Kenntnis ihrer Vorarbeiten und in Kenntnis des Drama um den Zustand dieses Planeten tatsächlich auch jetzt umsetzt. Eine andere Sache, die mich wirklich sehr beeindruckt hat, ist, dass sie kämpfen will um mittel- und längerfristige Haushaltsplanung, sodass der BMZ-Etat auch nicht wie geplant abgesenkt wird, sondern eigentlich das nochmal rumgedreht wird und mittel- und längerfristig mehr Gelder, weil so schnöde das ist, man braucht auch Geld, um Dinge umzusetzen und zu bewegen. Darauf hat Tim ja eben schon verwiesen. Da ist sicherlich für uns einfach auch nochmal eine gute Gelegenheit, auf die Bedeutung und die viel, viel höhere Bedeutung der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit hinzuweisen, als es sich im Augenblick gestaltet. Ja, im Augenblick ist die entwicklungspolitische Inlandsarbeit ein totales Mauerblümchen, quantitativ, was den Etat angeht, aber leider auch politisch, was die Bedeutung im Ministerium und leider auch bei FENRO, dem Bundesverband, der großen Organisation angeht, da liegt die Priorität immer noch eindeutig eben auf der EZ und Auslandsprojektarbeit und anderen Themen. Und das muss sich jetzt ändern, gerade angesichts der Herausforderungen, vor der wir stehen. Und da finde ich, ist es auch unser Auftrag, die Ministerin, die Bürokratie und letztendlich auch die ganze neue Koalition, ja, daran zu erinnern. Und ich denke, mit den Grünen und auch mit Teilen der SPD haben wir da schon auch jetzt vielleicht nochmal andere Ansprechpartner als in den letzten Jahren. Also ich wäre da jetzt erstmal vorsichtig optimistisch.
Das ist gut, weil man soll ja immer optimistisch bleiben. Jetzt ist die Frage, wir sind hier im Radio und es hören uns Leute zu. Wie können die euch denn unterstützen? Oder wie können die denn dazu beitragen, dass die Forderungen und Bitten auch umgesetzt werden?
Ja, was, glaube ich, immer hilft, ist, auf die Bundestagsabgeordneten, die Neugewählten, auch zuzugehen. Wer da auch wir haben eine starke Szene in Thüringen. Die ist vielleicht klein und fein, aber die ist da. Also auch Interessierte, nicht nur Bildungsreferenten und Referenten, die sich für Bildung, für nachhaltige Entwicklung, für globales Lernen interessieren, auf die neugewählten Abgeordneten auch gerne zugehen, denen schreiben, kann man auch mittlerweile alles über Facebook, Instagram und Co. machen, sich da wirklich stark machen für eine neue Bildungspolitik, wirklich für eine transformative. Bildung für eine global nachhaltige Entwicklung stark machen. Das ist das eine. Und was natürlich viel wichtiger ist, also wir sollten diese Zivilgesellschaft auch wachsen lassen. Also wer da Interesse hat, sich in diesem Bereich auch zu engagieren, kann sich gerne an das eine Weltnetzwerk Thüringen wenden und vor allem aber auch die Landesarbeitsgemeinschaft Bildung für nachhaltige Entwicklung in Thüringen. Das sind Ansprechpartner, da kann man sich hinwenden. Wir sind ein Netzwerk und wir sind, ja, wir wollen wachsen, wir wachsen gerne. Wir nehmen immer Interessierte auf, die sich in dem Bereich engagieren möchten. Ich glaube, das sind so die zwei Sachen, die da helfen. Und wenn ich vielleicht noch einen kurzen Satz sagen darf, ich kann alles unterstreichen, was Andreas gesagt hat, aber ich glaube, was wir wirklich auch brauchen von der neuen Regierung, ist eine programmatische Öffnung und Flexibilität, auch im Bereich der Bildungsarbeit, also da auch mit der Zeit gehen. Wir müssen uns mit Digitalisierung auseinandersetzen, sollten diese Möglichkeiten auch nutzen. Und was ganz, ganz schwierig ist, will ich nur eine Sache sagen, ist, dass wir nach wie vor diese Bildungsarbeit nur im Inland machen können. Wir können keine Stimmen aus dem globalen Süden, Menschen, die dort sind, auch mit den Möglichkeiten der Digitalisierung in unsere Bildungsangebote einbinden und sie auch genauso dafür mit einem Honorar entlohnen, wie wir das mit Bildungsreferenten machen. Das wünsche ich mir persönlich von der neuen Bundesregierung.
Super, dann vielen Dank für eure spannenden Einblicke in eure Arbeit und die Anforderungen und Erwartungen an eine neue Regierung. Dann hoffen wir, dass davon doch ein Großteil erfüllt wird, dass ihr weiter eure wichtige Arbeit machen könnt. Und ich bedanke mich bei Andreas Rosen von der Stiftung Nord-Südbrücken und bei Tim Strenz vom Eine-Welt-Netzwerk Thüringen. Danke und auf Wiederhören.
Danke.
Vielen Tschüss. Dank, dass wir da sein durften.
Das war mal wieder eine Stunde geborgte Zukunft bei Radio Frei. Zum Nachhören gibt es die Sendung demnächst in der Mediathek und auf der Webseite www.geborgte-zukunft.de. Dort findet ihr auch Links zu den Webseiten der Stiftung Nord-Süd-Brücken, des Eine-Welt-Netzwerkes Thüringen und dem Konzept des BMZ zur entwicklungspolitischen Bildungs- und Informationsarbeit. Ich hoffe, es war interessant und wenn ihr Meinungen, Kritiken oder Anregungen zur Sendung habt, schreibt diese gern an geborgte-zukunft@radio-frei.de. Auf Wiederhören, sagt Uwe. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und uns allen einen guten Rutsch ins Jahr 2022.
Nose got a day, I didn't know just what to say. The time had come to become a man. Being one of them doesn't suit my plan. It all started too soon, I wasn't ready for this kind of a grown-up world. Where you stop to work for your life, start to live for your work. What is life if you can't smile about the small things anymore? Where are you heading when you forgot how to reach out for the stars? Started some weeks ago. Till then everything seemed to run by itself. No thoughts on the next steps, but suddenly everything changed. Now I'm solely responsible, and everyone keeps telling me that I can't go on like this. What is life if you can't smile about the small things anymore? Where are you heading when you forgot how to reach out for the stars? Don't make the old mistake, play your life by rules you didn't make. There's no need to worry if I do it my own way. Wasn't ready for this kind of a grown-up world, where you stop to work for your life, start to live for your work.